Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. An diesem Wochenende wurden die neuen Mitglieder in die Hockey Hall of Fame aufgenommen und genau das soll das Thema in der heutigen Sendung sein. Es waren insgesamt dann 7 Mitglieder, die dort mit aufgenommen wurden, plus ein extra Mitglied, auf das ich auch ganz kurz eingehen werde. Ja, und es war dabei, die Beschreibung war, es war ein Spieler, der mehrere Stanley Cups gewonnen hat, es war ein Verteidiger, ein kanadischer Verteidiger mit einem richtig harten Schuss, ein High-Scoring American Forward. Es waren 2 Kernsteine des US-amerikanischen Olympiateams der Damen. Es war der General Manager mit den meisten Siegen in der Geschichte der NHL. Ja, und dann noch jemand, auf den ich dann vielleicht nochmal näher eingehe. Und ich habe eben in meiner Übersicht noch jemanden aus dem Medienbereich mit dabei. Wir fangen an mit den beiden Damen und da auch gleich mal der Disclaimer. Es ist ganz toll, was im Eishockey im Bereich der Damen abläuft. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe so gut wie gar keine Ahnung davon, weil ich einfach keine Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Also ihr wisst, es ist ein NHL-Podcast, war jetzt Hockey Hall of Fame. Ich versuche auch ein bisschen was euch mitzugeben, aber ganz ehrlich, wenn ihr da was sucht, Infos sucht, also bei Bissl Hockey bekommt ihr auf jeden Fall schon mal mehr. Christoph ist da sowieso sehr, sehr gut unterwegs, der kommentiert ja auch Damen-Eishockey. Ich bin da leider raus aus der Nummer, nicht weil das nicht ein toller Sport ist oder so, sondern weil ich einfach gar keine Zeit dafür habe, wenn ich mich vernünftig um die NHL kümmern möchte. Also, die beiden Damen, die aufgenommen wurden in die Hockey Hall of Fame, das ist zum einen Natalie Darwitz, die ist 41 Jahre alt mittlerweile, kommt aus Minnesota in St. Paul, ist sie geboren, hat von 1998 bis 2010 aktiv gespielt und hat eine Trainerkarriere von 2007 bis 2023. Sie hat für die USA einige Male an den Olympischen Spielen teilgenommen, 2002 Silbermedaille gewonnen, 2006 Bronze und 2010 nochmal die Silbermedaille. Sie hat 2005, 2008 und 2009 die Goldmedaille bei der WM gewonnen und noch Silbermedaillen in jeweils 5 verschiedenen Jahren. Und sie hat 3 Jahre bei der University of Michigan gespielt und dabei 2-mal dort die Meisterschaft gewonnen. Und wenn ich da einfach mal ein paar Statistiken mit rausnehme, dann ist zum Beispiel die letzte Spielzeit zu nennen, 2004, 2005. Da hat sie 40 Spiele dort absolviert, 42 Tore und insgesamt 114 Scorerpunkte dort gemacht. Leider gibt es hier keine Art Postseason-Statistik. Also ich weiß nicht, ob es da ein Tournament gab, wäre ich mir relativ sicher. Aber ja, in dem Fall also auch da sehr, sehr gute Zahlen. Natalie Darwitz, und die hat zusammen gespielt mit Chrissy Wendell-Pohl, die ist 43 Jahre alt, kommt auch aus Minnesota, also 2 amerikanische Spielerinnen aus Minnesota, State of Hockey, nicht umsonst, und die hat von 1999 bis 2007 aktiv gespielt, 147 Spiele für die USA, 106 Tore, 247 Punkte. 2002 und 2006 auch bei Olympia mitgemacht, also auch dann eben einmal Silber, einmal Bronze gewonnen, 6 World Championships mitgespielt, eine Goldmedaille und Tournament MVP 2005 bei der WM geworden. Und sie hat eben auch bei der University of Minnesota gespielt, zusammen mit Natalie Darwitz, und auch da einfach mal kurz aus der letzten Saison, aus ihrer letzten Saison eine Statistik. Auch das war 2004, 2005, 40 Spiele, 43 Tore und 104 Punkte. Also die beiden als Sturmduo, 42 und 43 Tore in 40 Spielen. Also beide alleine schon dafür gesorgt, dass die Mannschaft 2 Tore oder mehr im Schnitt hatte. Das sind schon sehr, sehr gute Zahlen, die sie da hatten. Das also die beiden Damen, die aufgenommen wurden in die Hockey Hall of Fame. Und es ist das erste Mal seit 2010, damals waren es Cammy Granato und Angela James, dass 2 Frauen Teil derselben Hall of Fame Class sind. Und ich denke ganz einfach, das sollte die Regel sein, dass da eben auch entsprechend die Frauen eine Wertschätzung erfahren. Und ich glaube, da gibt es auch genug Frauen in der Geschichte des Eishockeys, dass man da eben auf 2 kommt. Und die Verbindung, hatte ich schon erwähnt, von 2-2 bis 2-5 haben sie 3 Spielzeiten lang zusammen an der University of Minnesota gespielt und mit den Vereinigten Staaten auch auf internationaler Bühne aktiv gewesen und 12 Medaillen bei Weltmeisterschaften und jeweils 2 Silber- und Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen gewonnen. Das also die beiden Damen. Ja, und dann kommen wir zu den Herren und wir beginnen in dem Fall dann mit dem Hard-Shooting-Defenseman, auch teilweise Hard-Hitting-Defenseman mit Shea Weber. Der hat offiziell seine Karriere hier, laut der Statistik zumindest, noch nicht beendet. Hat von 2005 an gespielt in der NHL. Und da mache ich jetzt einfach nochmal schnell eine Trivia-Question draus. Also Shea Weber, natürlich jetzt in die Hockey Hall of Fame aufgenommen, aber sein Vertrag läuft tatsächlich noch diese Spielzeit und nächste Spielzeit. Und jetzt ist die Trivia-Question dieser Woche. Dürft ihr euch dann überlegen, bis zum Ende der Aufnahme. Für welches NHL-Team steht aktuell Shea Weber noch auf der Payroll? Bei welchem NHL-Team steht er auf der Payroll? Also welches Team hat seinen Vertrag? Natürlich nicht mehr ihn als Spieler, weil er eben nicht mehr spielt aufgrund von Verletzungen. Aber welches NHL-Team hat seinen Vertrag noch auf der Payroll? Das dürft ihr euch überlegen bis zum Ende der Aufnahme. Dann löse ich das auf. Hoffe ich jedenfalls, dass ich da dran denke. Also Shea Weber. Ja, und Shea Weber hat seine Karriere begonnen in der NHL bei den Nashville Predators. Und ich schaue gerade mal, er war in der zweiten Runde an Nummer 49 gedraftet worden, also 2003. Wir haben heute einige Spieler, die nicht unbedingt in der ersten Runde gepickt wurden. Er eben, wie ich da schon erwähnt habe, 2003 an Position 49. Seinen Auftakt in der NHL hat er 2005, 2006 gehabt. Also nach dem Lockout hat damals 28 Partien absolviert für die Nashville Predators und für die hat er gespielt von 2005 bis 2016 und dann gab es den großen Trade damals mit PK Subban, absoluter Blockbuster im Sommer und danach war er bei den Montreal Canadiens. Im Nachhinein war es für beide Mannschaften ganz okay, denn die Nashville Predators haben ja 2017 das Stanley Cup-Finale erreicht, hat nicht ganz gereicht. Und die Montreal Canadiens, die erreichten auch, und zwar 2021 in der Bubble-Saison, oder nicht in der Bubble-Saison, aber in der einen verkürzten NHL-Spielzeit aufgrund von Covid, dort dann eben das Stanley Cup-Finale. 22 Spieler dazu hat er da auch gemacht. Und aber leider dann auch nicht die Meisterschaft gewonnen. Und dann hat er eben noch einige Teams durchlaufen, für die er nie auf dem Eis stand. Und ich suche jetzt das Team, für das er dann eben jetzt zuletzt noch unter Vertrag steht. Ja, was gibt es sonst noch zu Shea Weber zu sagen? War 7-mal All-Star, hat die Hardest Shot Competition in 4 Fällen gewonnen. 224 Tore erzielt in seiner NHL-Karriere. Muss mal gucken, wie viele Spiele hat er denn eigentlich insgesamt gemacht. Wollen wir hier die NHL-Statistiken? Das ist ja clever, dass hier keine Statistiken, zumindest auf dieser Seite stehen jetzt hier erstmal keine Statistiken. Das ist schon mal nicht so besonders toll, aber wir haben ja mehrere Seiten. So, insgesamt 1038 Spiele, 224 Tore, 598 Punkte, 97 Partien in den Playoffs, dabei 42 Punkte, 18 Tore, ist auch nicht so schlecht für einen Verteidiger in den Playoffs. Und er hatte auch zahlreiche Erfolge neben eben den genannten All-Stars. Genau, All-Star-Game hat er eben 7-mal gemacht. Was war sonst noch so? World Championship, hat er die Silbermedaille gewonnen, hier zum Beispiel beim Olympia 2010 die Goldmedaille. Er war 2-mal auf Platz 2, was die Norris Trophy betrifft, nämlich 2011 und 2012. Beide Male hinter 2 Schweden gelandet, einmal hinter Lidström, einmal hinter Karlsson, also da ein bisschen Pech gehabt. Er hat auch 2014 bei Olympia die Goldmedaille gewonnen und er war zahlreiche Male auch in diversen NHL First und Second Teams mit drin. World Cup 2017 auch noch gewonnen. Also jemand, der sehr, sehr viel gewonnen hat. Er ist kein Triple Gold Member, also er hat nicht Goldmedaille, Weltmeisterschaft und Stanley Cup gewonnen, wie schon erwähnt. Eine Finalteilnahme mit den Canadiens, aber das hat nicht ganz gereicht. Damals dann gegen Tampa Bay. Ja, und ansonsten berechtigte Nominierung, wobei ich mir bei Verteidigern teilweise schwer tue, da so ein wirkliches Kriterium zu finden. Aber Shea Weber war schon jemand, der die Liga auch geprägt hat. Wobei meine Kriterien sind ja immer für jemanden, der in die Hockey Hall of Fame kommt, zumindest als Spieler. Zum einen erwarte ich eigentlich einen Stanley Cup und zum anderen erwarte ich auch, dass derjenige irgendwann mal einer der, wenn nicht der beste Spieler auf seiner Position war. Denn es ist ja tatsächlich die Hockey Hall of Fame, also da sollen ja wirklich die allerbesten Spieler mit rein. Und das ist eben schon ein Punkt, wo ich sagen muss, ist Shea Weber jemand, der seine Nominierung verdient hat? Vielleicht muss ich mal bei X noch eine kleine Umfrage machen, wobei ich mir auch langsam überlege, ob X so noch die richtige Plattform ist. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung wahrscheinlich. Also, Shea Weber, der erste Spieler, der reinkommt, der ist jetzt 39 Jahre alt. Dann kommt Pavel Datsyuk, der auf der deutschen Wikipedia-Seite mit Pavel Valerievich Datsyuk dort beschrieben wird. 46 Jahre alt mittlerweile, damals noch in der Sowjetunion, 78 geboren. Also tatsächlich jemand, der sogar noch älter ist als ich. Hey, hurra, die meisten sind ja mittlerweile auch jünger, selbst die jetzt schon in die Hockey Hall of Fame aufgenommen werden. Der hat, Pavel Datsyuk hat gespielt von 1996 bis 2021. Die NHL-Karriere war von 2002 bis 2016. Und er wurde an Stelle 171, ich glaube in der siebten Runde, 1998 von den Detroit Red Wings verpflichtet. Also wir hatten jetzt eben jemanden aus der zweiten Runde, jetzt einen Spieler, der in der siebten Runde tatsächlich verpflichtet wurde. Er hat nur für die Detroit Red Wings gespielt, von 2002 bis 2016, zweimal den Stanley Cup gewonnen, 2002 direkt in der ersten Spielzeit und 2008. Und er ist natürlich dafür bekannt, dass er mit seinem Stickhandling, mit der Stocktechnik teilweise dann die Torhüter zur Weißglut oder zum Wahnsinn gebracht hat, also in den Wahnsinn getrieben hat, denn er hat zum Beispiel Penalty-Schüsse oder auch Breakaways drauf gehabt, wo er den Torhüter ja mit zwei, drei Fakes dann freest auf der einen Seite und dann im Prinzip ins Leere rutschen lässt und dann ins leere Tor auf der anderen Seite vollendet. Da sind richtig, richtig tolle Penalties dabei. Also ich habe, glaube ich, auch letztens mal bei Sportpassion ein Video gezeigt, wo die Top-Penalties von Pavel Datsyuk mit dabei waren. Da sind schon Schmuckstücke dort von ihm aufs Eis gezaubert worden. Aber er war nicht nur jemand, der sehr, sehr gut offensiv mit dem Schläger umgehen konnte, sondern er war jemand, der defensiv absolut super gearbeitet hat. Also wer Bergeron so als den besten defensiven Center vielleicht der NHL-Geschichte sieht, da wird Pavel Datsyuk nicht weit dahinter sein. Er hat von 2008 bis 2010 dreimal hintereinander die Selke-Trophy gewonnen. Also das ist ja schon sehr, sehr bemerkenswert, auch dass er das dann auch dreimal in Folge geschafft hat. Was ich aber noch viel erstaunlicher finde in dem Fall, er hat viermal insgesamt und eben auch 2008 und 2009 die Lady Byng Memorial Trophy gewonnen. Also als ein Spieler, der dann auch sehr, sehr viel Fair Play zeigt. Und wenn man sich auch anguckt, die Statistiken, also er hat in den Jahren nie über 22 Strafminuten gehabt. Er hat mal ein NHL-Jahr gehabt, 2004, da weiß ich nicht, ob er da einmal runtergeflogen ist, da hat er 35 Strafminuten gehabt, aber ansonsten nie über 22. Absolut super fairer Spieler gewesen. Wie gesagt, er hatte sehr, sehr viel Defensivarbeit auch zu leisten. Und wenn man dann eben sieht, wie wenig Strafminuten er da genommen hat, das war schon ganz, ganz toll. Ich glaube, viermal haben die Red Wings mit ihm zusammen die President's Trophy gewonnen als bestes Team der Regular Season. Drei Finalteilnahmen neben den beiden Siegen 2002, 2008, 2009 auch nochmal. Dann gegen Pittsburgh verloren. Also jemand, der da auch sehr, sehr gut eben entsprechend als Teamplayer mit unterwegs war. Was gibt es sonst noch zu sagen? Stanley Cup Champion habe ich gesagt, All-Star Team 2009, All-Star Game viermal mit dabei, Youngstars Game hat er mitgespielt, Plus-Minus Award hat er gehabt. Er hat wurde ausgezeichnet teilweise von den eigenen Mitspielern oder von den Gegnern im Prinzip hardest to take off the puck. Cleanest Player zum Beispiel wurde er gewählt. Smartest Player wurde er gewählt. Er wurde von seinen eigenen russischen Landsleuten, die in der NHL spielen, also von den russischen NHL-Spielern, zweimal hintereinander auch zum oder in zwei Jahren zum Best Russian Player in der NHL gewählt. Er war 2017 einer der 100 besten Spieler in der NHL-Geschichte. Da weiß ich nicht, ob ich das so hundertprozentig unterschrieben hätte. Auf jeden Fall aber jemand, der speziell, sage ich jetzt mal, zwischen 2002 und 2012 die NHL sehr, sehr stark geprägt hat, ein Jahrzehnt lang. Und da eben auch wirklich auch mit seiner Technik einfach sehr, sehr gut war. Er hat in der KHL auch Meisterschaften gewonnen. Er war MVP, meine ich, in einer Saison auch in der KHL. Also auch da sehr, sehr viel dort eben entsprechend erfolgreich gestaltet. 943 NHL-Spiele, 314 Tore, 604 Vorlagen. Das macht 918 Punkte in diesen 943 NHL-Spielen. 157 Playoff-Spiele, dabei auch 113 Punkte. Also auch da gut abgeräumt. Und er ist Mitglied im Triple Gold Club. 2018 hat er die Goldmedaille gewonnen. Damals, glaube ich, mit diesem neutralen Team, was ja im Prinzip dann verkappt die russische Nationalmannschaft war. 2012 die World Championship und 2002 und 2008 eben den Stanley Cup. Also jemand, der alle drei großen Titel gewonnen hat, die es im Eishockey zu gewinnen gibt. Und sicherlich ein Spieler, der eben, wie gesagt, vor allem, weil er so unglaublich gut dann auch mit dem Stock und mit dem Puck umgehen konnte. Jemand, der die NHL da sehr, sehr stark geprägt hat. Also das der zweite Spieler, der dann in die Hall of Fame gewählt wurde in diesem Jahr. Und der dritte, das ist eine ziemlich schillernde Persönlichkeit, Jeremy Roenick. Der ist 1970 geboren, mittlerweile 54 Jahre alt, in Boston, Massachusetts. Also auch jemand, der aus den USA kommt. Sehr, sehr viel USA-Bezug in dieser Hockey Hall of Fame Class. Der hat 1216 Punkte gemacht in seiner Karriere, Jeremy Roenick. Das sind die fünftmeisten, wenn man nur amerikanische Spieler betrachtet in der NHL-Geschichte. Er hat gespielt für, ich hoffe, ich kriege es jetzt auswendig zusammen, für die Blackhawks, für die Flyers, für die LA Kings, für die San Jose Sharks und für die Arizona Coyotes. Zwischendrin auch nochmal. Ja, natürlich für mich erstmal jemand, der mit den Chicago Blackhawks Anfang der 90er Jahre sehr, sehr erfolgreich war. Finalteilnahme ja auch gehabt mit den Blackhawks, dann aber eben entsprechend dort gegen die Pittsburgh Penguins verloren. Er war jemand, der zum Beispiel dann auch bei Videospielen immer sehr, sehr gut war. Also ich habe euch ja schon ein paar Mal auch erzählt, dass meine ersten Kontakte zur NHL eben dann die Videospiele waren. Ich glaube, das erste war auf dem Mega Drive, Sega Mega Drive damals. Auch bei den PC-Spielen dann war er mit dabei und jemand, der da eben auch entsprechend dann ja dort einfach dann auch in den Spielen sehr, sehr prominent auftauchte. Er hat tatsächlich drei Spiele in Deutschland übrigens gemacht und zwar für die Kölner Haie in der Lockout-Saison 94-95. Drei Spiele, drei Tore, vier Punkte. Falls da jemand irgendwie aus dem Kölner Bereich ist und ihn da mal live gesehen hat damals. Also ja, auch erstaunlich. Wie gesagt, zuerst hat er für die Blackhawks gespielt, dann für die Phoenix Coyotes waren es damals noch, dann für die Flyers. Eine Saison für die Kings, nochmal für die Coyotes und zum Schluss dann noch bei den San Jose Sharks. Ich habe gesagt, eine schillernde Persönlichkeit, auch etwas, an was ich mich immer erinnern werde, ist, dass er dieses eine Video hat bei den Los Angeles Kings, wo er dann zur Musik auf dem Eis tanzt. Er war jemand, der auf dem Eis auch sehr, sehr hart war, der auch sehr kontrovers war in gewissen Fällen, der eben dann einfach auch mal ja, so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Er hat öfter Ärger gehabt, auch mit Fans und eigenem Team. Er hat in dem Lockout 2425 Fans beschimpft. Er hat mit den Flyers einen Disput gehabt. Da ging es darum, dass er, wenn er denn verletzt ist und Concussion-Syndrome hat, dann hätte er auch bezahlt werden müssen während der Lockout-Saison. Da hat er dann auch sich geeinigt mit den Flyers. Er hat mal eine Flasche nach einem Offiziellen geworfen, also ich glaube nach einem Schiedsrichter und wurde dafür gesperrt. Er hat sehr häufig das USA Hockey kritisiert, zum einen, weil die ihn nicht nominiert haben oder weil ihm die Nominierung dann, als er selber nicht mehr nominiert wurde, auch nicht gepasst haben. Er war jemand, der in den Medien auch sehr, sehr aktiv war. Also er hat dann für TSN am Anfang gearbeitet, er hat dann nachher für NBC gearbeitet und hat dort eben auch teilweise ein bisschen Ärger bekommen. Erstmal ohne Führerschein oder ohne gültigen Führerschein, glaube ich, angehalten worden und erwischt worden, wurde da eben dann auch verurteilt. Und er ist nachher bei NBC rausgeflogen, weil er unter anderem über seine Kollegin Catherine Tappen, Patrick Sharp und Anson Carter philosophiert hat. Ich will das jetzt auch nicht unbedingt wiedergeben, das waren noch nicht so wirklich schöne Sachen. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Geschichten so ein bisschen damit reingespielt haben, dass er eben nicht direkt oder relativ schnell dann in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde. Wenn man sich die Zahlen anschaut, 1363 Spiele waren es insgesamt. Also er hat 1988 angefangen in der NHL und 2009 aufgehört. 513 Tore, 703 Vorlagen, das ist schon eine Menge Holz, auch wenn man die Playoff-Zahlen sich anschaut. 154 Playoff-Spiele, 53 Tore und 122 Punkte. Das ist ja jetzt auch mehr im direkten Vergleich, was die Punkte, glaube ich, auch betrifft, als Pavel Datsyuk. Aber Jeremy Roenick war auch nie so unbedingt derjenige, der jetzt komplett dann auch einer Saison oder dann eben auch mehreren Spielzeiten seinen Stempel aufgedrückt hat. Stehen 9 All-Star-Games für ihn auf dem Zettel, aber nicht unbedingt dann immer All-Star-Games, weil er auch wirklich zu den besten Spielern gehörte, sondern teilweise, glaube ich, auch einfach, weil er ein bekannter Spieler war und weil man dann bei manchen Teams einfach noch jemanden gesucht hat. Also ich glaube, in 9 Jahren war er jetzt nicht unbedingt ein All-Star für mich. Und auch ansonsten, wenn ich mal schaue, bei der Hart Trophy ist, glaube ich, seine beste Platzierung Platz Nummer 5 gewesen in 2 Jahren. Selke Trophy war mal auf 9. Und wie gesagt, bei den individuellen Awards, Calder Trophy, das ist die höchste Platzierung, die er gehabt hat. Also als Rookie of the Year, da war er auf Platz Nummer 3. Das war 89-90, jetzt will ich mal gucken, wer damals eigentlich tatsächlich die Calder Trophy gewonnen hat. Sergei Makarov und Mike Modano waren da vor ihm, also es war auch mit deutlichem Abstand, ist jetzt auch nicht so gewesen, dass man da sagen konnte, naja, war Dritter, aber war noch vorne mit dran. Nee, und ansonsten, wie gesagt, auch nie einen Stanley Cup gewonnen, auch das ein Kriterium, was ich ja immer mit angebe. Und dann individuell auch nicht so wirklich vorne mit dabei, aber ich glaube, jetzt hat es so ein bisschen die Zeit gemacht. Aber sein Selbstverständnis, das bringen, glaube ich, die beiden Buchtitel seiner Lektüren so ein bisschen zum Ausdruck. Zum einen heißt das Ding Jeremy Roenick, Shoot First, Pass Later. Ja, kann man auch vielleicht mit Talk First, Think Later weiterführen in der nicht mehr aktiven Karriere. Und das zweite Buch heißt JR. Ich übersetze es, ich versuche jetzt mal als auf Deutsch zu übersetzen. Mein Leben als, ich sage jetzt mal, größte Quasselstrippe, ja, respektloser oder angstloser, hart checkender Mann in Hockey. Also der Originaltitel ist My Life as the Most Outspoken, Fearless and Hard-Hitting Man in Hockey. Most Outspoken mag ich noch unterschreiben, Fearless und Hard-Hitting. Naja gut, er war zwar Hard-Hitting, aber war jetzt auch nicht derjenige, der dann da die Mega-Monster-Checks gefahren hat. Ich glaube, in der Ära war zum Beispiel ein Scott Stevens, also so ein bisschen der Maßstab. Da gab es noch einen Darren Hatcher und so weiter und so weiter. Gab es diverse Spieler, die, glaube ich, eher vor Jeremy Roenick standen. Ja, er war eine Art Power-Forward, aber dann doch oft eher auch in Richtung Finesse. Hat auch wunderschöne Tore gemacht, also darf man auch nichts zu sagen. Hat auch dann eben in den Playoffs teilweise performt. Aber irgendwie dann auch so ab Mitte, Ende der 90er auch immer so ein bisschen den Wunsch nach mehr dagelassen und war ja dann eben auch entsprechend nie derjenige, der einen Stanley Cup gewonnen hat. Das also der dritte männliche Spieler, der dann mit in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde. Und dann kommen wir zur Builder-Category. Da ist David Poile zu nennen. Der ist mittlerweile 74, kommt aus Toronto, Ontario. Der hat sogar auch selber Eishockey gespielt von 68 bis 71 bei den Rochester Americans. Und er war bei 2 Teams General Manager. Das wird vielleicht auch den einen oder anderen überraschen. Er sagt, naja, Moment mal, David Poile, das ist halt der General Manager gewesen, der von der Gründung der Nashville Predators 98 bis zur Übergabe 2023 an Barry Trotz General Manager bei den Nashville Predators war. Das ist korrekt. Aber David Poile war von 1982 bis 1997 auch General Manager bei den Washington Capitals. Und die haben immerhin in 14 dieser 15 Jahre die Playoffs erreicht. Also auch das ist ja jetzt nicht so schlecht. Und er ist der einzige General Manager in der NHL-Geschichte, der zum einen 1.000 Spiele miterlebt hat bei zwei verschiedenen Teams und von diesen 1.000 Spielen auch 500 Siege miterleben durfte. Also das ist schon etwas, wo man sagen muss, wenn David Poile irgendwo war, dann war er A, sehr lange bei dem Verein und er war auch erfolgreich, wobei man auch da einschränken muss. Seine Teams haben nie den Stanley Cup gewonnen. Am nächsten dran waren die Nashville Predators im Jahr 2017. Ich habe vorhin den PK Subban Jade erwähnt, der kam im Sommer 2016. 2017 haben sie dann das Stanley Cup-Finale erreicht gegen die Penguins, da in 6 verloren, Spiel 6. Auch nicht ganz ohne Kontroverse. Gab es ein Tor, was hätte zählen müssen, Führung für die Predators. War nicht so, am Ende verlieren sie, glaube ich, 2-0 dann mit einem Empty-Net-Goal gegen die Pittsburgh Penguins, aber David Poile trotzdem jemand, der auch sehr, sehr geschätzt wurde, der auch dann, als er aufgehört hat, jetzt vor einem Jahr im Sommer auch sehr, sehr geschätzt wurde, auch von vielen, vielen Kollegen, jemand, der einfach auch Hockey gelebt hat, der auch dafür gesorgt hat, dass Nashville ein wirklicher Hockeymarkt geworden ist. Auch da konnte man sich ja nicht immer sicher sein bei den Expansion-Standorten, Stichwort zum Beispiel Atlanta, Stichwort dann auch Phoenix, Arizona, dass dort die NHL eben entsprechend an den Standorten, vor allem im Süden, wo sie war, auch immer so den richtigen Ort sich ausgewählt hat. Nashville wurde unter anderem wegen David Poile ein ganz, ganz toller NHL-Standort. Ja, und dann würde ich vielleicht noch ein kurzes Break machen, weil der letzte, oder nicht ein Break, sondern kurz mal die Reihenfolge etwas ändern. Es gibt auch jemanden aus dem Medienbereich, der in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wird, nämlich mit dem Elmer Ferguson Award, Scott Burnside, der früher mal bei ESPN war, der bei The Athletic war, auch bei diversen anderen Medien. Mittlerweile ist er, glaube ich, bei verschiedensten Plattformen auch unterwegs. Der hat 1997, meine ich, seine erste Playoff-Serie dort eben dann begleitet als Journalist. Auch jemand, der sehr, sehr viel auch dann im Bereich NHL gearbeitet hat, dem ich auch früher sehr, sehr gern zugehört habe, der zusammen dann auch damals bei The Athletic mit dem Two-Man-Advantage-Podcast mit Pierre LeBrun eine gute Show hatte, finde ich. Ich habe die beiden eigentlich gemocht, habe ihnen auch ganz gerne zugehört. Er wurde dann eben einfach von The Athletic entlassen, Vertrag nicht verlängert und er ist jetzt aber, glaube ich, teilweise selber unterwegs auf seiner eigenen Seite, wo man dann eben für die Artikel bezahlt. Ich glaube, im Bereich der Los Angeles Kings hat er letztens was gemacht in den Playoffs jetzt im Frühjahr. Also jemand, der dann auch sich eigene Wege sucht und ja, einfach eine Persönlichkeit aus dem Medienbereich habe ich leider noch nicht kennengelernt, aber jemand, der, dem ich immer gerne zugehört habe und der dann eben entsprechend auch über Jahrzehnte schon in der NHL aktiv ist. Und auch da, denke ich, ist die Hall of Fame Introduction sehr, sehr verdient. Ja, und dann kommen wir zum letzten und das ist für mich die kontroverseste Nominierung, nämlich zu Colin Campbell, der in der Builders-Kategorie nominiert wurde. So, jetzt kann man ja erstmal sagen, okay, Colin Campbell, was hat er denn gemacht und was war denn das, warum er in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde. So, Colin Campbell, der ist 1953 auch in der Nähe, in London, Ontario, in der Nähe von Toronto geboren und der hat auch selber Eishockey gespielt. Er hat bei den Peterborough Peters gespielt, damals in der Nachwuchsliga und wurde dann in der zweiten Runde an Position 27 von den Pittsburgh Penguins gedraftet, 1973. Und er hat dann tatsächlich ab 1974 für die Penguins gespielt, 2 Jahre für die Penguins. Er hat für die Colorado Rockies gespielt, nochmal für die Penguins, für die Oilers, sogar mit Gretzky zusammen, 1980 für die Canucks. Und zum Schluss 3 Jahre für die Detroit Red Wings, 636 NHL-Spiele, 138 Punkte, waren Verteidiger, also die Punktzahl, ne, sagt er ja nicht so viel aus, 45 Playoff-Spiele tatsächlich, so jetzt sagt man, der wird natürlich nicht deswegen in die Hockey Hall of Fame gewählt, nein, deswegen nicht, dann war er noch Coach von 1985 bis 1990, war Assistant Coach bei den Detroit Red Wings, Von 91 bis 94 war er Assistant Coach bei den New York Rangers. Sein Name ist auf dem Stanley Cup, weil er 94 eben dann zum Staff von Mike Keenan mitgehörte bei den New York Rangers. Und von 1994 bis 1998 war er sogar Cheftrainer der New York Rangers, die zumindest in den ersten drei Jahren immer eine Playoff-Serie gewonnen haben, einmal sogar das Conference-Finale erreicht haben, 97, ich glaube, mit Wayne Gretzky zusammen, wurde dann eben aber 98 entlassen, Colin Campbell. Also da sehen wir schon, da ist überhaupt keine Begründung, warum man ihn in die Hockey Hall of Fame wählen sollte. Dann wurde er danach aber von der NHL als Senior Vice President and Director of Hockey Operations verpflichtet bzw. installiert. Und seine Aufgabe war im Prinzip das, was das Department of Player Safety aktuell macht. Das heißt, er war in Kontakt zum Beispiel auch mit der Players Association, mit den Besitzern der NHL, mit den General Managern, mit den Trainern. Und er war nachher Executive Vice President of Hockey Operations. Und er hat dort eben dann ja die Strafen und die Sperren dort entsprechend rausgegeben bei der NHL. So, und da gibt es für mich mehrere Punkte, die es, ich will nicht schon wieder sagen, lächerlich machen, aber sagen wir mal, schwer zu glauben, dass die NHL oder dass die Hockey-Community diesen Mann überhaupt in die Hockey Hall of Fame haben möchte. Also zum einen für mich als Avs-Sympathisant ist da die Rolle 2004 im Bertuzzi-Moore-Incident, also will er jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber da gab es im Prinzip einen Check vorher von Steve Moore gegen Marcus Naslund, war das beinig, den Kapitän der Vancouver Canucks. Da gab es dann eben, der war verletzt, hat eine Kopfverletzung gehabt, hätte man auch über eine Suspension, glaube ich, drüber nachdenken können, aber es gab danach eben ja quasi Racheankündigung der Vancouver Canucks. Es wurde, glaube ich, innerhalb der Kabine ein Kopfgeld ausgesetzt, dann gab es das Spiel zwischen den Canucks und den Avs. Da hat Moore am Anfang auch gekämpft, hat ja im Prinzip das gemacht, was man laut Code machen muss. Er hat sich gestellt, er hat einen Fight gehabt und danach hätte es normal weitergehen können. Aber das hat eben den Canucks und Bertuzzi damals nicht gereicht. Und dementsprechend ist er dann irgendwann hinter ihm hergelaufen, hat ihn aufs Eis gedrückt und zwei, drei Spieler kamen mit drauf, die im Prinzip dann einmal mitkämpfen wollten beziehungsweise ihn runterziehen wollten von Steve Moore. Das Ende vom Lied war die Karriere, die NHL-Karriere von Steve Moore endete an diesem Tag in Vancouver, die von Bertuzzi aber nicht. Und für mich war die Rolle von Colin Campbell damals schon sehr fragwürdig. In den Jahren danach hat er immer wieder vollkommen falsche und nicht nachvollziehbare Entscheidungen getroffen. Er hatte den Spitznamen unter NHL-Fans Colin the Clown. Er ist dafür verantwortlich, dass Matt Cook, nachdem er die Karriere von Mark Savard beendet hat, mit einem Check to the Head keine Sperre bekommen hat, obwohl Matt Cook schon vorher Sperren bekommen hat. Also ein absoluter Wahnsinn. Ich kann da vielleicht auch einen Link in die Shownotes machen, wenn man sich diesen Check anguckt. Das war 2010, meine ich, in den Playoffs. Nee, vor den Playoffs. Ein Check nur gegen den Kopf, nichts anderes. Mark Savard hat danach nicht mehr spielen können. Und Matt Cook eben hat kein Spiel ausgesetzt. Dann gab es einen Skandal. Und zwar war Colin Campbell ja eben in der NHL aktiv als Offizieller und die ganze Geschichte um Mark Savard bekommt nämlich einen noch viel schlimmeren Beigeschmack, wenn man weiß, dass Colin Campbell als Offizieller der NHL E-Mails geschrieben hat, in denen er sich darüber beschwert hat, dass sein Sohn Gregory Campbell Penalties bekommen hat, weil Mark Savard quasi eine Schwalbe gemacht hat. Also man muss sich das mal vorstellen, ein Verantwortlicher der Liga beschwert sich bei den Schiedsrichtern oder ich glaube beim Schiedsrichter-Supervisor darüber, dass er im Prinzip seinen Sohn Strafzeiten bekommt und er sagt, naja, der Gegenspieler, der ist doch da gesprungen, der hat doch ein Flopping gemacht, der hat doch eine Schwalbe gemacht auf dem Eis. So, und dieser erstens blieb dieser Offizielle im Amt. Und dann drei Jahre später gibt es eine Szene mit Mark Savard, wo Cook die Karriere beendet, weil er ihm quasi den Kopf fast wegcheckt. Und derjenige, der verantwortlich ist, sperrt Mac Cook nicht. Also ich weiß nicht, viel mehr Beigeschmack und viel mehr Bias kann man in den Szenen eigentlich gar nicht haben. Und trotzdem hat er fröhlich weiter dort arbeiten dürfen. Also so viel übrigens auch zu dem Thema, ne? Gary Bettman, ich werde vielleicht auch nochmal drüber reden, die NHL-Teams alle viel mehr wert als zu Beginn und alle jetzt richtig an Wert zugenommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber dann kommt Colin Campbell in die Hockey Hall of Fame. Und da muss ich dann auch noch dazu sagen, jetzt könnte man ja sagen, naja, okay, Hockey Hall of Fame hat ja mit der NHL erstmal nichts zu tun, das ist so richtig. Aber natürlich sind da auch Leute, die in der NHL gearbeitet haben. Und was man eben auch sagen muss, Colin Campbell hat auch, ich meine, 15 Jahre, also die höchstmögliche Anzahl an Jahren, in dem Komitee der Hockey Hall of Fame gesessen. Und deswegen hat er natürlich Verbindungen. Deswegen ist es natürlich klar, er gehört zur alten Garde, er gehört zum inneren Kreis. Und selbstverständlich beruft man ihn dann in die Hockey Hall of Fame. Und ich muss sagen, ich kann nur bei einer Schlagzeile vollkommen zustimmen. Die lautet nämlich, auf der NHL-Seite selber gibt es die und die bezieht sich auf die Nominierung und die heißt Campbell shocked by election to Hockey Hall of Fame. Und dem kann ich nur 100% zustimmen. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum Colin Campbell in die Hockey Hall of Fame gekommen ist. Ja, natürlich, er hat Dinge initiiert in der NHL. Er hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass es den Situation Room gibt, dass es dort die ganzen Videos gibt, dass auch im Nachhinein für das Department of Player Safety Videos rangezogen werden und so weiter und so weiter. Alles Dinge, die er gemacht hat, gar keine Frage. Ich will jetzt da auch nicht sagen, er hat nichts getan für das Eishockey und für die NHL. Aber für mich ist es da genauso wie bei den Spielern. Es geht ja darum, dass jemand zu den Besten gehörte und auch die Werte, die Hockey eben groß machen, auch vertritt. Und ich habe euch eben diese Punkte genannt. Man könnte jetzt auch noch durch die ganzen Suspensions oder Non-Suspensions durchgehen von Colin Campbell. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich, mag ein ganz toller Mann sein. Aber das, was er im Bereich der NHL gemacht hat, ist für mich nicht so, dass ich sagen würde, der gehört in die Hockey Hall of Fame und darüber hinaus sehe ich nichts. Und dementsprechend habe ich diese Nominierung an der Stelle einfach nicht nachvollziehen können. Schade, ist für mich dann auch so ein bisschen etwas, was diesen Jahrgang trübt. Wie gesagt, Jeremy Roenick auch eine komische Personalie. Jemand, der auch eher für mich so Borderline Hall of Fame ist und aufgrund der Geschichten drumherum vielleicht nicht unbedingt da reingehört hätte. Aber ja, anscheinend hat das dann das Komitee der Hockey Hall of Fame nicht interessiert. Übrigens zu Colin Campbell muss man nur dazu sagen, er ist in der Builders-Kategorie und das kann man nicht immer vergleichen mit anderen Kategorien, aber zum Beispiel Jennifer Botterill ist noch nicht in der Hockey Hall of Fame. Alex Mogilny ist noch nicht in der Hockey Hall of Fame, der als einer oder der erste Russe im Prinzip dann oder einer der Pioniere war, der aus dem Ostblock rübergekommen ist in die USA. Er war, glaube ich, der erste NHL-Kapitän, der aus Russland kam. Er war der erste All-Star, der aus Russland kam. Rod Brind'Amour ist nicht in der Hockey Hall of Fame, Curtis Joseph ist nicht in der Hockey Hall of Fame. Da kann man bei jedem individuell drüber nachdenken, ob er da reingehört. Aber die haben alle für mich einen deutlich besseren Case und deutlich stärkere Argumente und nachvollziehbare Argumente als Colin Campbell. Und deswegen hat mich das da schon ein Stück weit frustriert, dass er jetzt in der Hockey Hall of Fame ist. Damit habt ihr einen kleinen Überblick bekommen über die Hockey Hall of Fame Class of 2024 und eben über diejenigen, die dort mit aufgenommen wurden. Mich würde natürlich interessieren, wie seht ihr das? Wen hättet ihr nominiert? Bei Colin Campbell, sagt euch das überhaupt was? Sind ja auch einige jüngere NHL-Fans mit dabei, vielleicht auch dann die Veteranen. Was habt ihr für eine Meinung? Was habt ihr für ein Bild von Colin Campbell? Sagt ihr, ja klar, gehört er damit rein. Der hat eben in Toronto diesen Situation Room installiert, der ja auch von anderen Ligen mit genutzt wird. Also ist ja auch etwas, wo die NHL durchaus auch mal Vorreiter war bei bestimmten Themen, was ja auch nicht immer der Fall ist. Und Colin Campbell gehört da eben mit da rein. Wie seht ihr das bei den Spielern? Wie seht ihr das dann auch bei einem GM wie David Poyle? Ist das für euch alles nachvollziehbar, was da passiert ist? Sehr, sehr gerne atlas-info@sportpassion.de oder bei Instagram. So, und dann habe ich natürlich fast vergessen, euch die Auflösung zu geben, wo Shea Weber unter Vertrag steht. Shea Weber ist aktuell noch auf der Payroll vom Utah Hockey Club und zwar eben bis zum Ende der nächsten Saison, also nicht nur diese Saison, sondern Ende der nächsten Saison. Ich meine, über 7 Millionen bekommt er noch pro Jahr. Und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportpassion. sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.